Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, wir kommen heute zum dritten Teil des Ökumenismusdekretes des Zweiten Vatikanischen Konzils. Es ist zugleich der letzte Teil und der beginnt bei Kapitel 13. Der nahtlose Leibrock Christi wurde in der spirituellen Auslegung immer schon als die ungeteilte Christenheit verstanden, die noch nicht geteilt und zerrissen ist, also ein Leib sozusagen ist, und das wurde symbolisiert im Gewand des Herrn gesehen. Die Soldaten haben diesen, offensichtlich, weil er auch schön und wertvoll war, nicht zerteilt, sondern darum gewürfelt. Zwei besondere Kategorien von Spaltungen, durch die der nahtlose Leibrock Christi getroffen wurde, wollen wir uns näher in Blick nehmen. Die erste dieser Spaltungen geschah im Orient, und zwar entweder aufgrund einer dogmatischen Bestreitung von Glaubensformen der Konzilien von Ephesus und Chalcedon oder in späterer Zeit durch die Aufhebung der kirchlichen Gemeinschaft zwischen den Patriarchaten des Orients und dem römischen Stuhl. Andere Spaltungen entstanden sodann mehr als vier Jahrhunderte später im Abendland aufgrund von Ereignissen, die man die Reformation nennt. Seither sind mehrere nationale oder konfessionelle Gemeinschaften vom römischen Stuhl getrennt. Unter denjenigen von ihnen, bei denen katholische Traditionen und Strukturen zum Teil fortbestehen, nimmt die anglikanische Gemeinschaft einen besonderen Platz ein. Sie ist ja entstanden unter Heinrich dem VIII., der wollte, dass die katholische Kirche eine Ehe, die er eingegangen war, annulliert. Die Kirche hat das verweigert, der Papst, obwohl die Bischöfe des Landes dafür waren. Sie wollten den Willen des Königs erfüllen, außer Kardinal John Fisher und der Lord Kanzler Thomas More. Beide mussten mit dem Leben dafür bezahlen. Und so entstand die anglikanische Gemeinschaft unter Heinrich dem VIII. Mit dem Orient war die Spaltung im 11. Jahrhundert. Hier ist besonders das Petrusamt Stein des Anstoßes, ob der Papst wirklich den Jurisdiktionsprimat über die ganze Kirche hat. Aber es gibt auch noch andere Wahrheiten, die nicht so gesehen werden, wie die katholische Kirche sie sieht. Besonders das sogenannte Filioque gemeint ist, die Hervorgang des Heiligen Geistes aus dem Vater und dem Sohn. In der Ostkirche sagt, der Geist wird nur vom Vater gesandt. Es gibt auch sonst noch Unterschiede in Bezug auf einzelne spezielle Aspekte der Sakramentendisziplin und Ausübung, etwa beim Bußsakrament, Lehre vom Fegfeuer, aber die beiden ersten genannten sind wohl die größten Hindernisse. Indessen, so schreibt das Konzil, sind diese einzelnen Trennungen untereinander sehr verschieden, nicht allein bedingt durch ihre Entstehung und die Umstände von Ort und Zeit, sondern vor allem nach Art und Bedeutsamkeit der Probleme, die sich auf den Glauben und die kirchliche Struktur beziehen. Deshalb hat das Heilige Konzil, das weder die andersartige Situation der verschiedenen Gemeinschaften der Christen gering achtet, noch die trotz der Spaltung unter ihnen bestehenden Bande übergehen will, beschlossen, folgende Erwägungen zur Verwirklichung einer besonnenen ökumenischen Arbeit vorzulegen. Und dann wird eine besondere Betrachtung der orientalischen Kirchen vorgelegt. Die Kirchen des Orients und des Abendlands sind Jahrhunderte hindurch je ihren besonderen Weg gegangen, jedoch miteinander verbunden geblieben in brüderlicher Gemeinschaft des Glaubens und des sakramentalen Lebens, wobei dem römischen Stuhl mit allgemeiner Zustimmung eine Führungsrolle zukam, besonders dann, wenn Streitigkeiten über Glaube oder Disziplin unter ihnen entstanden. Mit Freude möchte die Heilige Synode neben anderen sehr bedeutsamen Dingen allen die Tatsache in Erinnerung rufen, dass im Orient viele Teilkirchen oder Ortskirchen bestehen, unter denen die Patriarchalkirchen den ersten Rang einnehmen und von denen nicht wenige sich ihres apostolischen Ursprungs rühmen, etwa die Kirche von Alexandrien, die sich auf den heiligen Markus zurückführt, oder Heilige Andreas, Patriarch von Konstantinopel. Deshalb steht bei den Orientalen bis auf den heutigen Tag der Eifer und die Sorge im Vordergrund, jene brüderlichen Bande der Gemeinschaft im Glauben und in der Liebe zu bewahren, die zwischen Lokalkirchen als Schwesterkirchen bestehen müssen. Es darf ebenfalls nicht unerwähnt bleiben, dass die Kirchen des Orients von Anfang an einen Schatz besitzen, aus dem die Kirche des Abendlands in den Dingen der Liturgie, in ihrer geistlichen Tradition und in der rechtlichen Ordnung vielfach geschöpft hat. Auch das darf in seiner Bedeutung nicht unterschätzt werden, dass die Grunddogmen des christlichen Glaubens von der Dreifaltigkeit und von dem Wort Gottes das aus der Jungfrau Maria Fleisch angenommen hat, auf ökumenischen Konzilien definiert worden sind, die im Orient stattgefunden haben. Die ersten vier Konzilien, vielleicht mit Ausnahme ja doch auch von Ephesus, Chalcedon, Konstantinopel, Nikaia, Nicäa, haben alle im Orient stattgefunden. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir besonders den großen Theologen des Ostens, Gregor von Nazianz, Gregor von Nyssa und besonders Basilius dem Großen es zu verdanken haben, dass die arianischen Wirren endgültig beseitigt worden sind. Arius hatte bestritten, dass Jesus Gottes Sohn ist. Er hat gesagt, er ist eine besondere Person, aber es hat eine Zeit gegeben, in der es den Logos nicht gab, in der Jesus Christus nicht existierte. Damit ist dann natürlich auch die Dreifaltigkeit in Frage gestellt. Und so ist dann diese Definition der Gottgleichheit Jesu Christi, die auf Nicäa 321 getroffen worden ist, sehr in Frage gestellt worden, besonders durch Arius. Und dass das dann 381 nochmals endgültig durch Konstantinopel, dass 381 dieses Konzil bekräftigt worden ist, das ist das Verdienst dieser großen Kirchenväter des Ostens. Das dürfen wir nicht vergessen. Das heißt, wir schulden dieser Kirche des Ostens einen großen Dank, dass in den ersten Jahrhunderten, besonders im vierten, diese Klärungen stattgefunden haben. Das von den Aposteln überkommene Erbe ist in verschiedenen Formen und auf verschiedene Weise übernommen und daher schon von Anfang an in der Kirche hier und dort verschieden ausgelegt worden, wobei auch die Verschiedenheit der Mentalität und der Lebensverhältnisse eine Rolle spielten. Dieses alles hat, neben äußeren Gründen, auch infolge des Mangels an Verständnis und Liebe füreinander, Anlass zur Trennung gegeben. Man kann es vielleicht so sagen wie bei Eheleuten, die schon lange zusammen sind, wo jeder den anderen kennt und jedes Wort, jede Geste des anderen schon weiß, schon gleichsam im Voraus weiß. Da kann es leicht vorkommen, dass sich solche Eheleute auseinanderleben und genau das hat eben stattgefunden. Es waren unterschiedliche Mentalitäten, unterschiedliche Lebensverhältnisse. Auch die Liturgie im Osten wurde ganz anders gefeiert als im Westen. Und es war einfach ein Prozess der Entfremdung. Man ist sich immer fremder geworden, hat sich auseinandergelebt. Und dann haben oft schon Kleinigkeiten genügt, um die Lunte zum Brennen zu bringen, um einfach das Fass zum Überlaufen zu bringen. Und das ist dann leider geschehen, als 1056, 54 die Einheit zerbrach. Deshalb ermahnt das Heilige Konzil alle, besonders diejenigen, die sich um die erwünschte Wiederherstellung der vollen Gemeinschaft zwischen den orientalischen Kirchen und der katholischen Kirche bemühen wollen, dass sie diese besonderen Umstände der Entstehung und des Wachstums der Kirchen des Orients sowie die Art der vor der Trennung zwischen ihnen und dem römischen Stuhl bestehenden Beziehungen gebührend berücksichtigen und sich über dies alles ein rechtes Urteil bilden. Die genaue Beachtung dieser Frage wird zu dem beabsichtigten Dialog im höchsten Maß beitragen. Es hat dann noch mal ein Konzil im 15. Jahrhundert gegeben, Ferrara, Florenz, wo für wenige Jahre dann die Einheit wiederhergestellt werden konnte, aber die ist dann leider wieder zerbrochen. Papst Benedikt im 16., unserem jetzigen Papst, ist es besonders wichtig, die Einheit mit der Kirche des Ostens wiederherzustellen. Darauf hat er seinen ganz besonderen Fokus und seinen Schwerpunkt gelegt. Also wenn er von der Ökumene spricht, dann meint er im Besonderen, hat er das besonders im Blick, die Einheit mit der Kirche und den kirchlichen Gemeinschaften des Ostens, was keine Zurücksetzung unserer evangelischen Brüder und Schwestern bedeuten soll, aber hier ja, ist noch viel mehr an Gemeinsamkeit gegeben als mit den Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind. So darf ich Ihnen den Segen spenden. Es segne, heile und behüte Sie der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.
Amen.